möchte ich mal so ein bisschen auf diese Spannung eingehen, die wir oft erleben. Von, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, der eine ist so voll das Arbeitstier, ja, schon schier ein Workaholic. Und dann gibt es eher die gechillte Sorte. Ja? Und dann ist ja immer so die Frage, die gechillte Sorte sagt, ich mache mich doch nicht kaputt. Also was soll denn das? Und der andere, der macht Überstunden ohne Ende und guckt, dass es noch ein bisschen weiter vorangeht. Ja? Und deswegen meine Predigt heute, Workaholic oder Faulpelz, gibt es was dazwischen? Gibt es was dazwischen, zwischen Workaholic und Faulpelz? Und ich würde sagen, dass in allem was Wahres drin ist. In dem Bereich Ruhe ist was Wahres, aber in dem Bereich Arbeit, mein Bestes geben, ist auch was Wahres drin. Und deswegen müssen wir lernen zu unterscheiden, wo sind wir denn gesund unterwegs und wo sind wir ungesund. Und ich habe mal die größten Stressfaktoren in Deutschland mitgebracht nach Geschlecht im Jahr 2021. Ich weiß nicht, ob ihr es hinten lesen könnt, das Größte oben steht Schule, Studium oder Beruf. Sagen übrigens 49% der Männer, sagen, das ist mein größter Stressfaktor. Beruf oder Studium. Und die Frauen darunter, die Blauen, 55% der Frauen sagen, die hohen Ansprüche an mich selber ist mein größter Stressfaktor. Und das sind genau diese beiden Punkte, die ich heute mal mit euch anschauen möchte. Denn Gott, das ist ja nicht, dass Gott wollte, dass wir im Stress unterwegs sind. Arbeit soll ja kein Stress sein, unser Leben soll kein Stress sein. Das ist nicht göttlich. Und wir lesen in der Bibel in 1. Mose 1, Vers 26, was wollte Gott eigentlich ursprünglich für dich? Hier steht, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Herrschen. Und dieses Wort herrschen im Hebräischen heißt Radar und es bedeutet verwalten und nehmen, annehmen. Das heißt, Gott sagt hier, hey, ich schaffe den Menschen, damit er was, was ich ihm anvertraue, damit er es annimmt, damit er es verwaltet, damit er gut damit umgeht. Und in einer anderen Stelle ist es vielleicht noch ein bisschen deutlicher, fangen wir auch mal ganz am Anfang von der Bibel an, 1. Mose 2, Vers 4, da sehen wir schon, dass Gott auch ein arbeitender, ein schaffender Gott ist. Da steht nämlich, da pflanzte Gott. Wer hat schon mal was eingepflanzt? Würdet ihr sagen, das ist Arbeit? Ja, genau. Da pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Sind ein paar Verse ausgelassen. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Das heißt, Gott hat dir einen Auftrag gegeben, etwas zu bebauen, etwas zu bewahren. Gott hat dir Gaben gegeben, zum Beispiel. Vielleicht hast du Handlungsgeschick, also Verhandlungsgeschick. Vielleicht bist du ein richtig guter Verhandler. Oder bist du ein guter Vertriebler? Du kannst Sachen gut an den Mann bringen. Hey, dann sagt Gott dir, hey, nutz diese Gabe. Setz sie ein in deinen Beruf. Oder du bist jemand, du kannst brutal gut mit Kindern umgehen. Kennt ihr diese Menschen, egal wo die sind, die Kinder scharren sich um die und die kriegen die irgendwie gebändigt. Kennt ihr so Menschen? Das ist eine Gabe, die hat Gott dir geschenkt und er sagt, hey, verwalte sie, setz sie ein. Oder andere Gaben. Vielleicht bist du jemand, der wirklich gut im Garten ist. Dann setz doch diese Gabe ein. Überleg dir mal, welche Gaben hat Gott dir geschenkt? Zum Beispiel, ich bin so jemand, sagen die mir immer, Michi, näh das mal schnell mit der Nähmaschine, es geht ganz einfach. Sag ich, ihr habt keine Ahnung. Also schon allein, wenn ich die Nähmaschine raushol und versuche da irgendwie auf hier mit dem Fuß da aufs Pedal zu drücken, dann bricht mir die Nadel, der Faden ist raus. Wie fädel ich überhaupt diesen Faden ein? Ich kann es einfach nicht. Das heißt, wenn jemand sagt, es ist ganz einfach, dann sage ich immer, ja, du hast da eine Gabe. Für dich ist es einfach, das stimmt. Und dann möchte ich dich ermutigen, du wirst Sachen haben, die fallen dir einfach. Dann setz sie ein. Wir haben letztes Mal vor 2 Wochen von der Paula gehört, die in ihrem Friseursalon, ihr Mann sagt, sagt, hey, du bist Pastor in deinem Friseursalon. Sie setzt ihre Gabe ein und sie verwaltet sie. Und das ist genau das, was auf Gottes Herzen ist, dass wir die Dinge bewahren, bebauen, dass wir sie einsetzen, dass wir sie weiterentwickeln. Ich sage so oft, hey, vielleicht hast du musikalisches Geschick. Dann gehört es dazu, dass du vielleicht in Musikunterricht gehst und ein Instrument lernst. Und es heißt, ich habe, ich glaube, 10 Jahre Cello-Unterricht gehabt. Das heißt, jeden Tag, naja, habe ich nicht gemacht, aber hätte machen sollen, üben. Das heißt, jede Woche dich diesem Lehrer stellen, der dann sagt, da hast du wieder nicht genug geübt. Ja? Aber was ich da gelernt habe, also erstmal habe ich meinen Mann kennengelernt dadurch. Das war schon mal der beste Jackpot überhaupt. Ich habe gelernt, in dem Orchester im Augenwinkel Dinge zu sehen. Ich habe Taktgefühl gelernt. Ich habe so viele Dinge gelernt, einfach nur, weil ich diese Gabe, diese musikalische Gabe kultiviert habe. Und es hat mich viel gekostet. Das heißt, es ist nicht so einfach, auch Gaben zu kultivieren. Und wir lesen mal weiter. Gott sagt eben hier, ihr sollt den Garten bebauen und bewahren. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und es ist krass hier. Um diese Geschichte abzukürzen, es war dann so, dass die Eva diese Frucht gegessen hat, der Adam auch. Und das hat Gott das gesagt, hey, ihr müsst sterben, es passiert was, es hat eine Konsequenz. Ihr habt nicht auf mich gehört, ihr habt von diesem Baum gegessen und deswegen kommt eine Konsequenz. Und diese Konsequenz lesen wir ein paar Kapitel weiter. Die möchte ich euch auch noch geben. Ich habe einiges an Bibeltext heute. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Harte Worte. Hey, weil ihr nicht auf mich gehört habt. Deshalb wird der Boden, den du bestellst, auf dem du arbeitest, wird verflucht sein. Das heißt, wenn du ohne Gott unterwegs bist, dann wird deine Arbeit zum Fluch. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Davor, Adam und Eva im Garten Eden, hey, ihr sollt bebauen, kultivieren. Das war eine Ermutigung. Und hier sagt Gott aber, hey, da Adam, ab jetzt liegt ein Fluch auf deiner Arbeit. Und das ist das, was wir oft erleben in unserer Gesellschaft. Dass Leute ackern, tun und machen und es reicht nie. Kennt ihr das? Dass du arbeitest, du bemühst dich und es kommt kein Segen raus. Das ist ein Zeichen, dass du ohne Gott unterwegs bist. Und ich zeige euch gleich, dass das selbst uns Christen passieren kann. Dass wir aus eigener Kraft ackern, aus eigener Kraft unsere Arbeit machen und nicht aus dieser Versorgung, die Gott uns schenkt durch Jesus, arbeiten. Denn was lesen wir hier sogar noch in Jeremia 17, Vers 5, so spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Das heißt, ich bin unter Fluch, wenn ich mich auf meine eigene Kraft verlasse, wenn ich auf meine eigene Kraft zähle, wenn ich von mir aus denke, ich krieg das gerockt. Dieses Meeting, kein Problem, ich kenne mich aus. Oder diese Situation bei der Arbeit, kein Problem, ich kenne mich aus, ich weiß, wie es geht. Da arbeite ich unter Fluch. Und da gibt es Konsequenzen. Das kommt dann zu Erschöpfung, Burnout, du bist die ganze Zeit gestresst. Und jetzt habe ich so eine gute Nachricht für dich. Genau dafür ist Jesus gekommen. Genau dafür hat er sich kreuzigen lassen. Wir lesen es in Galater 3, von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns frei gekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm, denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Das heißt, Jesus hat diesen Fluch auf sich genommen. Ein für alle Mal. Er hat gesagt, hey, Adam, eigentlich ist deine Arbeit verflucht. Aber ich gehe an dieses Kreuz. Ich nehme diesen Fluch auf mich. Und wenn du lernst, aus mir zu leben, dann lebst du unter Segen. Und das ist genau das, was wir verstehen müssen, was ein Riesenunterschied ist. Mache ich es aus meiner eigenen Kraft, aus meinen eigenen Fähigkeiten? Verlasse ich mich auf mich? Ihr habt vorhin gehört, da ist die Bibel sehr klar, der sich auf seine eigene Kraft verlässt oder auf andere Menschen, ist verflucht. Oder ich lebe aus der Kraft eines anderen. Das ist für mich Ostern. Ostern heißt, da ist Jesus auferstanden. Das heißt, ich lebe jetzt aus der Kraft eines anderen. Ich kann meine Entscheidungen auf Grundlage von dem Kreuz treffen. Ich kann anders agieren. Ich kann anders leben. Ich habe eine Kraftquelle durch Jesus in mir. Und das ist der Unterschied vor dem Kreuz und nach dem Kreuz. Und wir lesen ja hier von diesen zwei Bäumen. Und es ist immer so, dass du die Wahl hast, unter welchem Baum du lebst, von welchem Baum du dich ernährst. Eva hat von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Es war eine schlechte Entscheidung. Ich habe uns mal Bilder mitgebracht. Und zwar sehen wir hier links immer diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und rechts haben wir den Baum des Lebens. Das ist das, wo Jesus sagt, dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Deswegen sehen wir dieses Kreuz hier. Dieses Kreuz steht dafür, er hat diesen Fluch auf sich genommen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, jetzt an dem anderen Baum zu leben, dich von dort zu ernähren, diese Früchte in deinem Leben sichtbar zu haben. Und wir sehen hier an den beiden Bäumen, beide haben Wurzeln. Und die Wurzel vom Baum der Erkenntnis ist immer Unglaube. Dass du nicht glaubst, dass Gott mit dir zum Ziel kommt. Dass Gott dich an die richtige Stelle positioniert in deiner Arbeit. Unglaube ist so eine Wurzel. Wenn du die bei dir entdeckst, dann merkst du sofort, Moment mal, ich bin am falschen Baum. Ich kann einen Ortswechsel machen, mich dafür entscheiden. Hey, nein, ich will aus Glaube leben. Ich will Gott vertrauen. Ich will gehorsam sein. Das ist dann der Baum des Lebens. Oder Angst. Der Feind regiert sein Reich mit Angst. Überall, wo du Angst oder Sorge hast, kannst du wissen, ist es nicht von Gott. Dann bist du an diesem falschen Baum, da bist du innerlich am falschen Ort. Versteht ihr dieses Bild? Es geht um einen innerlichen Ortswechsel. Aus welcher Kraft lebe ich? Aus meiner eigenen oder lebe ich aus der Kraft Gottes? Vertraue ich auf meine Kraft, auf mein Wissen oder aus Gott heraus? Und genau das ist hier der Unterschied. Habe ich Angst? Kannst du wissen, hey, ich darf einen Ortswechsel vornehmen. Im Königreich Gottes gibt es keine Angst. Da gibt es keine Angst vor der Arbeit, vor dem Montagmorgen. Sondern kannst du dir Sonntagabend die Versorgung abholen. Gott, ich vertraue dir, dass du mit mir zum Ziel kommst bei meiner Arbeit. Das ist der Ortswechsel, den du dann machen kannst. Oder Ärger, Stolz, also Sachen. Jesus sagt, hey, ich bin sanftmütig. Das heißt, überall, wo Ärger in deinem Herzen ist, Groll, Zorn, bist du am falschen Baum. Und ich möchte heute, wie gesagt, in dieses Spannungsfeld mal reingehen, Arbeit mal anzuschauen. Hey, es gibt ein zu viel, es gibt ein ungesundes Arbeiten und es gibt einen göttlichen Weg von Arbeit. Und das darfst du mal einblenden, das nächste Bild. Was sind denn die Früchte, die herauskommen, wenn ich am falschen Baum das Thema Arbeit mir anschaue? Also, wenn ich aus meiner eigenen Kraft heraus lebe, ich habe es vorhin schon gesagt, dann stehe ich unter Fluch. Was passiert? Beispielsweise der Begriff Identität. Dein Beruf wird zu deiner Identität. Ich bin Zahnarzt. Ich bin Kindergärtnerin. Ich bin Geschäftsführer. Und auf einmal wird dieses Ich bin zu deiner Identität. Ich bin Pastor. Wisst ihr, wenn heute auf morgen Gott mir das Amt wegnimmt, dann darf ich nicht aus meiner Identität rausfallen. Wenn du von heute auf morgen gekündigt wirst, dann darfst du nicht aus deiner Identität herausfallen, weil ich bin, ist nicht dein Beruf. Du bist nicht, was du tust, sondern du bist, wer Gott sagt, der du bist. Das heißt, das ist eine ganz andere Wahrheit. Ich bin, setz mal ein geliebtes Kind Gottes. Also ich bin's. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seid. Also ich bin's. Das heißt, wenn ich es hier vorne total vermassel und ihr sagt, Michi, also Pastor, das ist nicht deins, dann bin ich trotzdem Kind Gottes. Das heißt, meine Identität ist nicht mein Beruf. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für dich, dass du mal prüfst, ist mein Beruf meine Identität? Ist es das, was mich ausmacht? Dass ich sagen kann, ja, ich bin, Punkt, 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 setz es ein. Nein, Gott ruft aus, wer du bist. Er gibt dir Identität. Oder ein anderes Thema, hier falsche Priorität. Wie viele Familien gehen kaputt, weil Leute falsche Prioritäten setzen, weil die Arbeit einen zu großen Faktor im Leben einnimmt. Weißt du, auch deine Arbeit kann zu deinem Götzen werden. Das heißt, deine Arbeit kann darüber entscheiden, wie du deine Prioritäten setzt. Aber das ist nicht göttlich. Von Göttlichkeit ist, dass du sagst, hey Gott, zeig mir, ich möchte die richtigen Prioritäten haben in meinem Leben. Erst kommt Gott, dann kommt meine Familie und dann kommt die Arbeit. Aber nicht umgekehrt. Das heißt, falsche Prioritäten zu setzen, Überstunden zu machen ohne Ende und deine Familie im Stich zu lassen, ist es nicht göttlich. Da hat Gott einen anderen Plan für dich. Oder was haben wir noch? Stress, ich habe es vorhin schon gesagt. Stress ist ein gutes Zeichen, ist eindeutig, dass du aus deiner eigenen Kraft heraus lebst und nicht aus Gottes Kraft. Wenn du unter Erschöpfungssyndrom leidest, das ist nicht der Ort, wo Gott dich haben will. Und da muss man manchmal tiefer gucken, was ist die Wurzel dahinter? Ist es vielleicht, dass du Angst hast? Sehen wir die Wurzeln. Ist es, dass du dich sorgst? Was sind die Punkte, warum du überhaupt in das reinkommst? Und genauso auch dieses Thema eigene Kraft. Ich habe das so gemerkt, wenn man viele Dinge kann, wenn man viele Gaben hat, ist man so in der Gefahr, aus seiner eigenen Kraft herauszulaufen. Und Gott hat mir letztens gesagt, du musst in der Überforderung sein gerade, damit du lernst, nicht mehr aus deiner Kraft zu laufen. Das heißt, er gibt mir so viel, dass ich es nicht mehr kann aus eigener Kraft. Und vielleicht bist du gerade an so einem Punkt. Die Frage ist, bist du in diesem Moment, kannst du rechts die Freude haben? Kannst du dankbar sein? Gott hat mir Gaben gegeben. Hey, er hat mir eine Arbeit gegeben. Das heißt Dankbarkeit. Das ist der richtige Baum. Das ist die richtige Perspektive auf das Thema Arbeit. Ist, dass du weißt, hey, ich habe eine Würde, Gott hat mir was anvertraut, ich habe ein Amt, das ich bekleide bei meiner Arbeit und in dem will ich in Würde gehen. Ich bin Kind Gottes an meiner Arbeit, wow. Hört euch meine Predigt von vor 2 Wochen an. Das ist das in Würde, Arbeit zu sehen. Das ist das, wo Gott dich haben möchte. Dass du lernst, aus seiner Autorität heraus Dinge zu tun. Dass du weißt, ich bin gesetzt als Botschafter Gottes. Ich habe eine Autorität bei meiner Arbeit. Ich habe einen Auftrag bei meiner Arbeit. Das ist eine gesunde Form von Arbeit. Ihr merkt, es ist so spannend und da wird dir Gott vielleicht auch nochmal andere Begrifflichkeiten zeigen. Frag ihn. Ein Begriff zum Beispiel exzessiv habe ich hier links noch. Alles, was du exzessiv machst, ist ungut. Exzessiv Sport treiben. Warum? Weil dann das, was du so exzessiv machst, das wird zu deinem Götze. Das bestimmt deine Prioritäten, das bestimmt, worüber du nachdenkst, das bestimmt, woher du deine Kraft ziehst. Und dann ist es nicht mehr, dass du aus der Kraft Gottes lebst, sondern dann lässt du von diesem Thema, was auch immer das ist, ob das Arbeit, Sport oder Ernährung oder was auch immer, ernährst du dich. Und das ist nicht göttlich. Und auch Thema Mammon, das ist dieser Geist, der hinter dem Geld steht, ist ein wichtiger Punkt. Wenn du zum Beispiel nur arbeitest, um möglichst viel Geld zu verdienen, wenn das dein Antrieb ist, ich möchte möglichst viel Geld verdienen, dann arbeitest du für Mammon und nicht für Gott. Ja? Weil wir haben vorhin von Hiro gehört, hey, Gott möchte uns versorgen, er möchte uns durch unsere Arbeit versorgen, aber wir sind nicht Sklave unserer Arbeit. An einer anderen Stelle heißt es, du kannst nur einem Herrn dienen. Ja, das heißt, entweder wir können Gott dienen oder dem Mammon. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du Gott da auch mal ranlässt an das ganze Thema Arbeit. Hey, was ist mein Antrieb? Ist mein Antrieb nur Geld verdienen? Und Gott möchte uns da rausziehen. Nochmal diesen Vers, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Hey, Gott hat was anderes für dich. Er hat Ruhe. Er hat für dich, dass du das Leben genießen kannst, deine Arbeit genießen kannst. Und das erleben wir, wenn wir anfangen, aus seiner Kraft zu leben. Ich habe noch ein anderes Bild dabei. Disziplin. Disziplin ist auch so ein Wort, was wir in Deutschland lieben. Und auch Disziplin ist gut und schlecht. Disziplin kann göttlich und ungöttlich sein. Bei der ungöttlichen Perspektive von Disziplin, da wirst du zum Beispiel ganz schnell im Perfektionismus sein. Alles muss perfekt sein. Wenn mein Maßstab nicht erfüllt ist, dann ist es nicht ausreichend, dann ist es nicht gut. Oder auch getrieben sein, dass du ständig getrieben bist, dass du dich selber antreibst, dass du gar nicht aufhören kannst mit Arbeiten, weil du dir das wie nicht erlaubst. Zu mir hat mein Coach gesagt, Frau Regine, Sie erlauben sich erst fröhlich zu sein oder glücklich zu sein, wenn alles erledigt ist. Ratet, unter welchem Baum ich war. Das heißt, da wo ich getrieben bin, wo ich unbarmherzig auch mit anderen bin, also ich krieg viel mehr geleistet. Also warum der Faulpelz da? Wieso kriegt der nicht mal seine PS auf die Straße? Da sind wir ganz schnell in einer ganz falschen Art von Disziplin. Gott ruft uns in heiter Gelassenheit. Er ruft uns, dass deine Disziplin schöpferisch ist. Dass aus deiner Disziplin, weil du Dinge angehst, dass was Schöpferisches entsteht. Das bedeutet dieser Ortswechsel, dass Disziplin was Göttliches bekommt. Lebensqualität. Gerade wenn du ein undisziplinierter Mensch bist und du lernst Disziplin, dann bekommst du mehr Lebensqualität. Das kann ich dir garantieren, weil du anfängst, du kriegst besser in deinen Tag strukturiert. Ich liebe es, mit Leuten mal hinzusitzen und zu sagen, komm, jetzt gucken wir mal deinen Tag an und jetzt überlegen wir mal, was machst du eigentlich wann? Weil undisziplinierte Leute, die kriegen ja dann oft gar nichts auf die Kette und wundern sich. Das heißt, wenn du Disziplin lernst in einer göttlichen Perspektive, dann erhältst du Lebensqualität. Ist es gut? Da rufen so ein paar Undisziplinierte. Amen. Und zu diesem ganzen Thema Disziplin. Wisst ihr, ich sag immer, wir setzen so gerne einen Maßstab an unsere Dinge. Okay, ich sag jetzt mal, wie ordentlich muss meine Wohnung sein? Ja? Okay, mein Maßstab ist da früher sehr hoch gewesen. Was passiert, wenn jetzt mein Mann die Wohnung nicht so sauber macht, wie ich das gerne hätte? Gibt's Stress, oder? Wenn mein Maßstab ist, erst wenn die Schulung perfekt vorbereitet ist, dann kann ich Feierabend machen. Wenn mein Maßstab ist, ich muss alle E-Mails bearbeitet haben, bevor ich nach Hause gehe. Wenn mein Maßstab ist, so und so muss eine Beziehung mit anderen Leuten aussehen, so und so oft muss man sich treffen. Das ist dein Maßstab. Und wisst ihr, das Problem ist, dass dieser Maßstab dazu führt, dass du ihn selber an dich setzt und auch an andere. Und ganz oft passiert es, dass wir dadurch Beziehungen kaputt machen, weil uns die Sache vor der Beziehung geht. Dir ist deine saubere Wohnung wichtiger, als einen schönen Abend mit deinem Partner zu haben. Und wir lesen in Jesaja 9, Vers 3, denn das Joch ihrer Last, der Stab auf ihrer Schulter, den Stock des Treibers, zerbrichst du wie am Tag Midians. Und wisst ihr, was ich lernen musste? Ich musste meinen Maßstab zerbrechen. Weil es ist nicht okay, dass die Sauberkeit meiner Wohnung auf die Beziehung meiner Kinder Auswirkungen hat. Es ist nicht okay, dass mein Maßstab, wie Dinge zu laufen haben, dass das der Maßstab ist, den ich auf andere ansetze. Und das ist genau Disziplin am falschen Baum. Du hast so einen hohen Maßstab an dich und andere. Und ihr habt vorhin gehört bei der Statistik, gerade bei Frauen, sagen sie, mein Maßstab an mich selber, den einzuhalten, das macht mich fertig. Das ist mein Stressfaktor. Deswegen ganz gezielt, ihr Frauen, fangt an, eure Maßstäbe zu zerbrechen. Denn sonst wirst du nicht aus diesem Ungöttlichen rauskommen. Du musst lernen, den Maßstab zu zerbrechen. Zu sagen, Gott, ich lasse mich nicht mehr von diesem Stecken, von diesem Antreiber. Das ist ja ein Antreiber. Dieser Maßstab, der führt dazu, dass du gar nicht mehr aufhörst, weil du sagst, ich muss weitermachen, weitermachen, weitermachen. Aber Gott ruft dich rein, dass du sagst, ich darf diesen Maßstab an mich selber, an andere zerbrechen und mir eine göttliche Perspektive holen. Auf Disziplin, auf Perfektionismus, auf all diese Eigenschaften. Und wisst ihr, das Problem ist ja, dass Gott so was anderes für uns hat. Ich sage meinen Leuten immer, hey, heitere Gelassenheit, das ist das, wo Gott dich haben will. Ruhe und Frieden, Shalom. Schauen wir uns mal das Thema Ruhe an, als letztes. Auch Ruhe gibt es unterschiedliche Perspektiven. die göttliche und die ungöttliche. Faulheit, gibt es so viele Sprüche in der Bibel. Nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und werde weise. Also mit Faulpelzen geht Gott stark ins Gericht. Aber du Faulpelz, wie lange willst du noch schlafen? Wann wachst du endlich auf? Faule Menschen halten sich für klüger als sieben weise Ratgeber. Das heißt, Gott will nicht, dass du faul bist. Und ich habe auch mal geguckt, was bedeutet eigentlich das Wort chillen? Ihr jungen Leute. Chillen heißt es, sich bequem machen, sich einen faulen Lenz machen, sich erholen und entspannen, herumlungern, nichts tun, untätig sein. Und jetzt kommt's, ein Lotterleben führen, sich auf die faule Haut legen. Meine Frage an dich, du Chillender. Unter welchem Baum würdest du sagen, gehört das Wort chillen? Ist das das, was Gott mit dir vorhat? Und wisst ihr, ich brenne dafür, dass da eine Generation ist, die wieder anfängt, ihre Talente, die Gott ihnen gegeben hat, einsetzt. Dass du nicht chillst und deine Zeit verpenst, weil Gott hat dir Gaben gegeben. Vielleicht, ich keine Ahnung, ihr könnt Apps programmieren, da verstehe ich nur Bahnhof. Ihr habt so Gaben, auch gerade die jungen Leute in eurer Generation. Nutzt diese Gaben. Hey, lasst uns doch mal Amerika überholen mit Startups. Weil Gott in dich was reingelegt hat und er wünscht sich, dass du das einsetzt. Und dass du nicht dein Leben verchillst. Und es ist der Zeitgeist. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf diesem Baum bleiben. Und sondern, dass wir sagen, hey, wir wollen in diese echte Ruhe zu Gott einkehren. Wir wollen in diese göttliche Ruhe reingehen. Und weißt du, die göttliche Ruhe heißt nicht chillen, sondern sie heißt, bei Gott sein, in ihm sein, zu tun, was ihm auf dem Herzen ist. Und da habe ich auch Sachen aufgeschrieben, zum Beispiel wie Sport. Wisst ihr, Gott hat uns Körper, Seele, Geist geschaffen. Das heißt, wenn du Probleme mit deinem Rücken hast, dann frag dich mal, ob du zu viel rumgammelst. Sorry, wenn ich so hart bin. Ich kenne einen bei uns in der Familie, da war das so. Da habe ich gesagt, jetzt kommst du mal mit ins CrossFit, weil sonst werden deine Rückenschmerzen nicht besser. Ja? So nämlich. Ich sag nicht, wer das war. Ich habe eine große Familie, ich habe 5 Geschwister. Ihr könnt jetzt darüber spekulieren, wen ich meine, ja? Was ich damit sagen will, ist, Gott hat dir Gaben gegeben. Hey, er hat in deinen Körper so viel reingelegt. Ich möchte dich ermutigen, nimm Sport, nimm Bewegung als eine Ruhe, die Gott dir schenkt. Wisst ihr, dass bei Sport die meisten Stresshormone abgebaut werden? Eine halbe Stunde spazieren schon reduziert, ich weiß nicht, wie viel Prozent von deinem Stress, von deinem Cortisonspiegel. Das heißt, es ist von Gott was gegeben, dass du deinen Körper einsetzt, ihm zur Ehre. Was habe ich noch? Frieden. Gottes Ruhe heißt, ich habe Frieden. Ich kann schlafen im Sturm. Shalom, dieses Wort, was Jesus ganz oft verwendet, ist Ruhe, Gelassenheit, Gesundheit. Es ist so viel mehr, als nur Frieden zu haben. Ich sage immer, du hast nur Autorität über Stürme, in denen du schlafen kannst. Das heißt, da, wo du am Baum des Lebens bist, da kannst du schlafen, da kannst du ruhen, auch wenn in deinem Unternehmen gerade alles drunter und drüber geht. Weil du lebst aus der Kraft eines anderen. Du hast eine Ruhe, die die Welt nicht kennt. Und es ist krass, dass Gott, ich möchte noch in einen Vers reingehen, in Jesaja 30 lesen wir, denn so spricht der allmächtige Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein, aber das wollt ihr nicht. Das heißt, durch Umkehr und Ruhe, durch Stillsein und Vertrauen werden wir stark. Wo kannst du noch still sein? Wenn du im Auto sitzt, erstmal Radio an. Wenn du nach Hause kommst, Netflix, Fernseher. Wir betören unsere Seele, wir füllen uns mit Nonsens, weil wir denken, das entspannt uns. Aber das ist ein Trugschluss. Ich finde es interessant in unserer Gesellschaft, die Leute gehen inzwischen so spät ins Bett, Noch nie wurde so spät ins Bett gegangen wie heutzutage. Und dadurch sind die Leute morgens logischerweise müde, erschöpft. Das heißt, es ist auch ein Teufelskreislauf. Du kommst von der Arbeit, denkst, so einen harten Tag, jetzt entspanne ich mich mal. Jetzt habe ich es verdient zu chillen. Und dann kommen die Seelentröster. Ich weiß nicht, was deiner ist, vielleicht die Flasche Bier. Vielleicht ist es irgendwie, ich gucke jetzt Nachrichten. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass das Übermaß schlecht ist. Wenn wir davon uns Entspannung holen, ist es schlecht. Sondern Ruhe, wahre Ruhe bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Mit ihm zu sein. Dich von ihm wieder stärken zu lassen. Aus seinem Wort heraus. Dich vielleicht mit Freunden zu treffen, Sport zu machen. Das ist eine andere Art von Ruhe, als nur zu chillen. Und ich möchte dich eigentlich genau mit dieser Spannung auch lassen, dass du Gott fragst, Gott, wo bin ich vielleicht am falschen Baum unterwegs? Und das wird Gott dir zeigen. Und er wünscht sich, dass du lernst, an diesem richtigen Ort zu sein. Vielleicht können wir gerade das letzte Bild mit der Ruhe noch mal einblenden, die zwei Bäume, wo er wünscht sich, dass du entspannt bist. Er wünscht sich von dir, für dich, dass du deine Ruhe, dass du es genießen kannst, dass du es aushalten kannst, wenn es einfach mal ruhig ist. Er wünscht sich, dass du Frieden hast. Er wünscht sich, dass du das Leben liebst. Das ist das, was Gott für dich hat. Das ist die Art von Ruhe, die er für dich hat. Und das Wichtigste ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist wahre Ruhe. Und ganz oft lesen wir in der Bibel, sie werden nicht in die Ruhe einkehren. Und es meint Jesus damit, sie werden nicht diese Gemeinschaft mit mir haben. Es ist wie eine Strafe für die, die ohne Gott leben. Sie werden nicht in diese Ruhe reinkommen. Und diese Ruhe heißt, du hast Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Ort, wo du hingehörst. Das ist der Ort, von dem du dich ernährst, damit du Kraft hast für deinen Alltag. Okay, jetzt habt ihr viel zum Nachdenken und viel, wo ihr mit Gott rangehen dürft. Und meine Erfahrungen mit diesen ganzen Themen sind andere als du. Vielleicht sind deine Worte ganz andere. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du Gott fragst, Gott, bin ich am richtigen Baum? Beim Thema Arbeit, beim Thema Ruhe, beim Thema Disziplin, you name it. Aber Gott hat für dich einen Ort. Und wenn du magst, könntest du jetzt auch nochmal mit mir aufstehen und wir wollen nochmal ganz bewusst in diesen Ort eintreten. Vielleicht bist du eher der Workaholic, der sagt, ich darf lernen, aus der Kraft eines anderen zu leben, meine Prioritäten richtig zu setzen, den Mammon zu eliminieren. Vielleicht ist das eher deine Botschaft, die du heute hören musst. Oder vielleicht bist du eher der Chiller, der das andere lernen darf, zu sagen, hey, die Gaben, die Gott mir gegeben hat, die will ich lernen einzusetzen. Und wir haben das Abendmahl für dich vorbereitet und ich fände es stark, wenn wir das in diesem Bewusstsein nehmen, zu sagen, Gott, zeig uns nochmal ganz stark, dass wir am richtigen Baum unterwegs sind. Dass wir dieses Opfer, wir hatten damit in der Mitte dieses Kreuz, also sagen, dieser Fluch von Arbeit, dieser Fluch nur zu chillen, dieser Fluch nicht in seine Ruhe reinzukommen, dafür kam Jesus. Und dafür dürfen wir das Abendmahl jetzt nehmen, zu sagen, Gott, danke, dass du genau dafür gestorben bist, dass ich nicht mehr an diesem falschen Baum leben muss. Oh Jesus, und da bete ich jetzt richtig für Offenbarung, dass Dinge uns klar werden. Dass du uns zeigst, wo wir aus der falschen Kraft gelebt haben. Dass du uns zeigst, wo wir vom falschen Früchten uns ernährt haben. Und wir wollen heute richtig diesen Ortswechsel machen und in deine göttliche Perspektive in Thema Arbeit und aber auch in Thema Ruhe eintreten. Danke, Jesus, dass du genau dafür gestorben bist, dass du diesen Fluch auf dich genommen hast, dass unsere Arbeit uns zum Segen werden darf, dass Ruhe in dir wirklich für uns verfügbar ist. Amen.